Ja, ich freue mich jetzt auch, oder ich freue mich über den Gottesdienst, ich freue mich auch über die Predigt, die ich vorbereitet habe, denn man partizipiert ja selbst davon und hat ja selbst davon einen großen Vorteil, einen Mehrwert, sich intensiv eben mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Denn es bringt Substanz und Fundament. Und das wünsche ich mir heute, dass wir, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen, dass dann wir alle ein Stück weit mehr Substanz und Fundament in unserem Glauben erhalten haben. Wenn das gelingen würde, Mensch, dann wäre es ein gelungener Gottesdienst. Denn darauf kommt es doch auch an. Denn wenn Stürme im Leben über uns kommen und das durchleidet jeder, manche mehr, manche weniger, dann wird an den Fundamenten gerüttelt. Und dann ist die Frage, ob das stabil ist. Und da wollen wir dann die Stabilität auch haben. Ja, die Lehre der Apostel ist heute das Thema, das mir vorgegebene Thema. Und zur Einführung muss ich noch einen anderen Gedanken ein Stück weit vorwegstellen. Aber ich komme am Schluss darauf zurück. Es wird immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Deswegen wundert euch nicht, dass der Anfang etwas sperrig ist oder vielleicht anders startet. Der eine oder andere von euch hat es mitbekommen, dass unser Sohn Julian heiratet. Und es ist so, wir haben unseren Kindern an für sich immer gesagt, erstmal macht man seine Ausbildung, sein Studium fertig und anschließend heiratet man. Das macht er jetzt aber nicht. Denn was ist vielleicht der Grund? Naja, Susanne und ich waren halt auch noch nicht fertig mit unserem Studium und unserer Ausbildung, haben geheiratet, hatten zwar immer gesagt, das ist was völlig anderes, aber das hat irgendwie nicht überzeugt. Und was könnte denn da der Grund sein? Ich weiß nicht, können wir das vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne holen? Ayub, da bräuchte ich noch mal kurz deine Hilfe, dass wir das vielleicht da vorne hinstellen, wo man es gut, oder vielleicht hier direkt hin, dass man es gut sieht, genau. Denn wir werden jetzt häufiger auf dieses Flipchart gucken. So. Einige von euch kennen dieses Eisbergmodell. Bei einem Eisberg ist es ja so, da sieht man nur relativ wenig, was oberhalb der Wasserfläche ist, und der weit überwiegende Anteil ist unterhalb der Wasseroberfläche. Und hier oben, das ist alles sichtbar. Schreiben wir mal hin, das ist klar, das sind sichtbare Sachverhalte. Und das hier ist unsichtbar. So, und was ist denn bei uns Menschen sichtbar? Uns Menschen sichtbar ist beispielsweise das Äußere, ne? Äußeres, das ist also eigentlich ganz stark an der Oberfläche. Den ersten Eindruck, den ihr von mir bekommt, ist ja das, was ihr bei mir seht, das ist mein Äußeres. Dann als nächstes das, was ich spreche. Also ich schreibe mal Äußerungen. Ja, wir haben dem Julian immer gesagt, als erstes macht man seine Ausbildung, sein Studium fertig. Das waren die Äußerungen, das, was wir gesagt haben. Aber was man eben auch noch mitbekommt, das ist das Verhalten. Und da merken wir schon, da ist eine Gewichtung da. Das Äußere hat nicht ganz so eine große Bedeutung. Was wir aussagen, das hat schon eine größere Bedeutung. Aber das, was wir tun, das hat ein weitaus höheres Gewicht. Und deswegen können wir Eltern ja unseren Kindern viel sagen. Das heißt ja auch an der einen oder anderen Stelle, wir können den Kindern alles sagen, was wir wollen. Sie werden das machen, was wir tun. Also unser Verhalten ist maßgeblich. Und darüber hinaus gibt es natürlich Dinge, die sind im unsichtbaren Bereich nicht sichtbar. Zum Beispiel unsere Gedanken. Wenn man sich sehr gut kennt, na dann ist es vielleicht nochmal so, dass der Ehepartner ein Stück weit die Gedanken lesen kann. Also Susanne weiß schon manchmal, was ich denke, obwohl meine Gedanken nicht sichtbar sind. Also wenn man sich sehr gut kennt, ist es vielleicht ein Stück weit anders. Aber dann geht es noch weiter in die Tiefe. Da kommen dann irgendwann mal die Emotionen. Das sind unsere Stimmungen, die wir haben. Die sind relativ kurzweilig, die verändern sich. Und noch weiter unten sind unsere Gefühle, die wir übrigens nicht beeinflussen können, unsere Gefühle. Deswegen, wenn ein Kind weint und Eltern sagen zu ihrem Kind, wein doch nicht, also das ist völlig absurd. Wir können unsere Gefühle nicht beeinflussen und das Weinen ist Ausdruck unserer Gefühlslage. Also dass wir mal merken, auch was da manche Eltern mit ihren Kindern an der Stelle machen. Also das unten sind die Gefühle, das ist ganz tief und noch weiter unten, was ein Stück weit auch unser Fundament ist in unserem Leben. Das sind unsere Werte, unsere Motive, wie beispielsweise das Motiv oder der Wert Gerechtigkeit. Das sind Dinge, die ganz unten tief drin sind, in unserem Innersten uns eigentlich ausmachen. Und dann fragt man sich ja, was erzählt ihr denn da? Was hat denn das alles eigentlich mit dem Glauben zu tun, mit der Bibel? Das verstehen wir gar nicht. Was sagt denn Jesus in der Bergpredigt? Er sagt, also nachdem er also einiges eben hier über Äußerlichkeiten gesprochen hat, sagt er, was sagen die Heiden? Sie sagen, sie machen sich Sorgen, womit werden wir uns kleiden? Hier oben. Mit den Äußerlichkeiten, sagt er, damit beschäftigen sich die Heiden. Ja, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn nach diesen Dingen allen trachten die Heiden, nach diesen oberflächlichen Dingen, die hier oben sind. Wir sollen aber vielmehr nach der Gerechtigkeit, nach dem Reich Gottes und der Gerechtigkeit hier unten, nach diesem Fundament sollen wir trachten. Darum geht es an und für sich. Es geht also nicht darum, was hier oben ist, sondern das ist das Fundament unseres Lebens, hier unten. Deswegen auch ihr jungen Leute, ne? Nicht das Äußere ist maßgeblich. Und auch wir Älteren, wenn es um Partnerwahl geht. Es geht hier um das Fundament, um die Werte. Schönheit vergeht. Hektar besteht, ja. Also wir merken schon, also das geht dann vielleicht hier hin, der Glaube wird ganz runtergehen dann, ja. Ja, so viel der Vorrede und darauf werden wir in der Predigt jetzt noch einige Male zurückkommen und uns damit auseinandersetzen. Jakob hat letzte Woche ja den Startschuss gegeben für das Thema Gemeinde. Und ein zentraler Vers bei diesem Startschuss war ja gewesen, der Missionsauftrag von Jesu. Ich glaube, den habe ich auch mit dabei. In Matthäus 28 steht er, ich glaube Vers 20 meine ich. Und da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Es geht heute um die Lehre der Apostel. Lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, hier steht es wieder, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Tagende oder bis an der Weltende. Das ist der zentrale Vers, den Jesus seinen Jüngern am Ende seines Wirkens hier, bevor die Himmelfahrt war, mitgegeben hat. Das war der zentrale Vers gewesen, dieser Missionsauftrag. Und im Anschluss kommt ja dann die Predigt von Petrus, über die Jakob das letzte Mal gesprochen hat. Und er hat auch diesen einen Vers, den wir jetzt eben näher beleuchten wollen, dann kurz aufgelegt. Den zeigen wir hier auch. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und wir wollen uns heute mit dem ersten Teil dieses Verses auseinandersetzen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. So, was ist wohl die Lehre der Apostel? Worum geht es da? Kann die Lehre der Apostel uns Antwort geben auf die Fragen, die unser Leben beschäftigt? Soll ich heiraten, bevor ich mit meiner Ausbildung und meinem Studium fertig bin. Gibt darauf die Bibel eine Antwort? Wen soll ich heiraten? Wir schauen mal nach, ob die Bibel uns Antwort gibt. Und ich frage einfach mal so ganz provokativ, gibt uns die Bibel Antwort auf alle Fragen? Manche schütteln den Kopf. Ja, und das ist, denke ich, auch richtig so. Ich denke, das ist ja eine Binsenweisheit. Hier, Ajob und Konstantin haben jetzt gerade Abitur geschrieben. Naja, wenn sie sich jetzt vor dem Abitur mit der Bibel auseinandergesetzt hätten, das hätte sie wahrscheinlich im Abitur nicht viel weitergebracht. Ne? Das wäre schwierig gewesen. Aber das ist wirklich eine einfache Frage. Aber nehmen wir mal die nächste. Ist denn jede in der Bibel getätigte Aussage richtig? Im Zusammenhang ja. Nehmen wir ein Beispiel. Jesus vergleicht in Markus 4 das Himmelreich mit einem Senfkorn und sagt an der Stelle, das Senfkorn ist das kleinste unter den Samenkörnern und was für ein großer Strauch daraus wächst, und erläutert eben damit das Himmelreich. Ist das Senfkorn das kleinste Samenkorn? Nein, ist es nicht. Ist nicht das kleinste Samenkorn. Aber es geht eben nicht darum, dass Jesus an der Stelle eine botanische Aussage macht. Es geht ja nicht um Biologieunterricht, sondern er illustriert an dieser Stelle etwas über das Reich Gottes. Und an manchen Stellen sind wir Christen dann so, dass wir uns ganz klar an dieses Wort halten, sagen, hier steht schwarz auf weiß, also muss das so sein. Dabei in unserem Alltag selbst verhalten wir uns ganz anders. Da haben wir überhaupt kein Problem, wenn wir an manchen Stellen etwas ungenau formulieren und glauben dann, ja, in der Bibel müsste das anders sein. Ich nenne euch ein Beispiel. Ab und zu, oder ich beobachte gerne Sonnenuntergänge, und ganz selten oder ab und zu poste ich auch mal einen Sonnenuntergang. Und jetzt verrate ich euch mal was. In Wirklichkeit ist das gar kein Sonnenuntergang. Die Sonne geht gar nicht unter. Denn die Sonne steht fix, und haben wir die Erde, die dreht sich, und die Sonne bleibt nämlich da stehen, die geht gar nicht unter. Also an der Stelle haben wir überhaupt kein Problem damit, und in die Bibel interpretieren wir da manchmal Dinge hinein, und dann wird Christentum wirklich schräg. Und dann ist es so, dass wir mit solchen Aussagen, wenn wir uns hier wortwörtlich auf manche Sachverhalte fokussieren, den Blick für das Eigentliche, was uns die Bibel vermitteln möchte, verdecken. Die Bibel möchte uns nämlich nichts über Naturwissenschaften sagen, möchte uns nicht in allen Bereichen etwas sagen, sondern sie möchte uns Gott vorstellen. Gott wird uns vorgestellt in der Bibel. Das ist der Anspruch. Und das ist ein ganz hoher Anspruch, den sie auch voll und ganz erfüllt. Und da können wir uns hundertprozentig darauf verlassen, dass das, was in der Bibel über Gott steht, wie er uns vermittelt wird, dass das die Wahrheit ist, und das ist das Fundament unseres Glaubens, auf dem sehr, sehr vieles aufbaut. Und was vermittelt die Bibel? Da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. So im Alten Testament, wie startet das? Es geht um den allmächtigen Schöpfer, der den Menschen geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Im Psalm 8, Vers 6 heißt es: Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Welche Ehre und Würde ist dem Menschen durch Gott verliehen worden? Und ist das unser Menschenbild? Glauben wir, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen wurden? Das hat was mit unseren Werten zu tun. Es gibt Menschen, die sagen, nee, der Mensch ist praktisch das hochentwickelste Tier. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Es macht ganz viel aus, was für Werte ich an dieser Stelle habe, denn das wird Auswirkungen haben auf die ganzen oberen Bereiche. Ja, wie geht es weiter in der Bibel? Es wird die Geschichte erzählt von den Erzvätern, von Abraham, Isaak und Jakob. Es wird berichtet, die Geschichte, so wie es ja auch wirklich historisch sich ereignet hat, dass das Volk Israel in der Sklaverei war. wurde unterdrückt von der damaligen Weltmacht Ägypten. Und auf wundersame Weise wurden sie befreit aus dieser Sklaverei, was an und für sich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ein unterdrücktes Volk lässt man nicht einfach so. Und Ägypten war und blieb diese Weltmacht über viele, viele Jahrhunderte. Und dennoch ist dieses Volk Israel entkommen. Das war das Wirken Gottes gewesen. Dann geht es weiter mit den Königen, erst mit Richter, dann mit den Königen. Unter David wurde das Volk Israel zu einer Regionalmacht, ist aufgestiegen. Dann im Jahr 722 vor Christus ist dann das Nordreich in die Gefangenschaft gezogen an die Assyrer. Das sind die sogenannten 10 verlorenen Stämme. Es gibt heute keine Juden, keine Israeliten mehr aus diesen 10 Stämmen. Es gibt nur noch Nachfolger aus dem Stamm David, Benjamin, eventuell aus den Leviten. Ja, und dieses Südreich, das wurde 586 verschleppt unter Nebukadnezar. Das war dann die nächste Weltmacht gewesen, die Babylonier. Und auch das wird alles in der Bibel berichtet und beschrieben und immer wieder aufgezeigt, wie Gott mit seinem Volk handelte. Und in dieser Zeit ist auch der Prophet Daniel aufgetreten. Er war ein hoher Hofbeamter an diesem Königshaus und hat dort eine Prophetie gehabt. Die Prophetie wurde niedergeschrieben im Buch Daniel. Die können wir heute ja auch noch nachlesen in der Bibel. Und er prophezeit, dass dieses Volk, was in Babylonien in Gefangenschaft ist, es wird einmal zurückkehren und das völlig zerstörte Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Und lest das mal nach. Diese Prophetie, die wurde rund 540 vor Christus abgegeben. Dort sind Jahresangaben gemacht worden. Man kann sich mit einem Taschenrechner hinsetzen und nachrechnen, wann Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und das ist buchstäblich unter Nehemia in Erfüllung gegangen. Das sind Dinge, die sind historisch belegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wann ist denn Daniel geschrieben worden? War das denn 540? War es vielleicht 340? War es 240? Das wissen wir ja heute alles gar nicht mehr. Nun, es gibt natürlich Funde, die sind deutlich älter zumindest mal als 2000 Jahre. Das gibt es auf jeden Fall. Es wird nämlich eine weitere Prophetie in Daniel genannt. Daniel sagt im Kapitel 9, dass der Messias kommen wird. Und auch da gibt es Zeitangaben. Ihr könnt in Kapitel 9 nachlesen mit den Jahrwochen, wann der Messias geboren werden wird. Und wenn man das nachrechnet, kommt man ungefähr auf das Jahr 5 vor Christus. Ja, und was war 5 vor Christus gewesen? Wir stellen fest, dass unser gregorianischer Kalender, der war nun mal falsch gewesen. Wir gehen davon aus, dass Jesus in Wirklichkeit so circa 5, 6 vor Christus geboren wurde. Das ist das, was Daniel 539 vor Christus vorhergesagt hat. Und das Interessante ist, ihr kennt alle die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Die kommen ja aus Babylonien. Und es steht in der Bibel auch drin, dass sie eben diese Sternformation gesehen haben. Auch da gibt es wohl in der Astrophysik Berechnungen, dass es wohl um circa 7 vor Christus, also wahrscheinlich 2 Jahre vor seiner Geburt ungefähr, ich weiß nicht, wann die losgelaufen sind, da gab es eine außergewöhnliche Sternformation, die entsprechend hell ist. Was Außergewöhnliches, was wohl, jetzt kann ich euch nicht die Zahlen sagen, aber immer nach mehreren Jahrhunderten gibt es mal eine solche Formation. Das ist das, was in der Bibel beschrieben wurde. Ich glaube aber, dass die Weisen aus dem Morgenland auch Daniel kannten. Die haben die Prophetie gekannt. Ja, die haben da sich hingesetzt mit ihrem Abakusrechner, haben gesagt, Mensch, hier ist die Sternformation. Und was hat denn der damals gesagt? Da fangen die an zu rechnen und stellen fest, ja, das soll doch wirklich ein König geboren werden. Und laufen dann los, 1000 Kilometer, ne, sie müssen nach Norden und dann nach Süden, können nicht durch die Wüste durch, um letztendlich diesen neugeborenen König zu finden. sind alles Berichte aus dem Alten Testament, wo man ein Stück weit Gottes Handeln kennenlernt. Aber dennoch ist es ein verschwommenes Bild, was uns von Gott gegeben wird. Gott ist nicht sichtbar. Und wenn die Israeliten gefragt wurden, ja, wo ist denn euer Gott? Zeig ihn uns mal. Konnten die sagen, nee, den kann man nicht sehen. Ja, kann man den denn hören? Ja, nee, auch nicht so richtig. Ja, und dann haben die gesagt, naja, wir haben Baal, hier ist die Figur, wir haben die Aschera, wir haben Jupiter, wir haben Zeus. Also man konnte Gott nicht sehen. Und was kam dann? Und jetzt kommen wir zu der Lehre der Apostel. Gehen wir ins Neue Testament. Die Apostel, das waren überwiegend die Jünger Jesu gewesen und diejenigen, die im engsten Umfeld von Jesus waren, beziehungsweise wie Paulus eine besondere Offenbarung hatten. Sie hatten dreieinhalb Jahre auf engstem Raum mit Jesus zusammengelebt, hatten ihn kennengelernt. Und wenn man Gottes Wesen vor Jesu kommen eben nur erahnen konnte, hatten die Jünger mit Jesus Gott persönlich kennengelernt. Im 1. Johannes 1, in dem Brief 1. Johannes 1 steht, ich habe das hier nach der Hoffnung für alle, das Wort, das zum Leben führt, was von Anfang an da war, wir haben es selbst gehört, akustisch gehört und mit eigenen Augen gesehen. Sie haben Jesus gesehen. Ja, wir haben es angeschaut, dieses Wort. Er umschreibt Jesus an dieser Stelle so und sagt, sogar mit unseren Händen betastet. Gott ist Mensch geworden. Wenn wir Jesus Christus anschauen, schauen wir Gott an. Und jetzt ist aber der Punkt, wie schauen wir Gott an? Wir schauen Gott an nicht nach dem Äußeren. Wir schauen nicht jetzt die Person Jesu als Menschen, wie er genau aussah, an, sondern wenn wir Jesus Christus anschauen, schauen wir hier unten ihn an, sein Wesen, sein Innerstes. Darum geht es, da erkennen wir Gott in ihm. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 12, das haben wir auch dabei, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich. Das ist interessant, ja? Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat, der sieht letztendlich Gott. Wir haben in Jesus Christus Gott und sein Wesen gesehen. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, wer an meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin hatten. Es geht darum, dass Menschen errettet werden, so wie wir das auch in diesem Film beim letzten Sonntag gesehen haben. Ja, kehren wir nochmal zurück zu dem Ausgangsvers, dem Vers, um den es sich hier in der Predigt handelt, die Lehre der Apostel. Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. Dieser Vers im Kapitel 2, Vers 42, wird von Lukas eingebettet in zwei Predigten. Wir haben davor die Predigt, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist die Pfingstpredigt. Und direkt im Anschluss daran ist die Geschichte erzählt, dass Petrus mit Johannes in den Tempel ging. Dort wurde ein Gelähmter geheilt, er wurde gesund. Und es folgt wieder eine längere Predigt. Also dieser eine Vers ist in zwei Predigten eingebettet. Und wir stellen fest, dass diese Predigten den gleichen Inhalt haben. Es geht letztendlich um die gleiche Kernaussage. Und mit dieser Kernaussage oder mit diesen Kernaussagen wollen wir uns jetzt noch mal etwas intensiver beschäftigen. Als erstes schauen wir uns dann Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 an. Da heißt es, als sie aber das hörten, also diese Predigt gehört hatten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das war die Conclusio. Das war die Kernaussage letztendlich dieser Predigt. Ihr habt den Heiligen durch die Römer kreuzigen lassen, obwohl ihr all das Gute von ihm empfangen habt, obwohl ihr das erlebt habt, obwohl ihr Wunder gesehen habt. Das waren ja Menschen gewesen, die in den 3,5 Jahren auch von den Berichten gehört haben. Einige haben es ja auch gesehen. Und dennoch hatten sie dafür gesorgt, dass er gekreuzigt wird. Und Petrus ruft hier auf, kehrt um. Schauen wir in die Apostelgeschichte 3 rein. Das ist eben die zweite Predigt, von der ich gerade sprach. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man auch den Mörder, dass man euch den Mörder schenke, eben den Barabbas. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, eben durch die Hände der Römer. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeuge. Und dann geht es weiter in Vers 18. So aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat. Eva hat es vorhin vorgelesen aus Jesaja 53. Dass sein Christus leiden sollte, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Also wieder diese gleiche Kernaussage, kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen, folgt Gott nach. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Wir haben Jesus nicht ans Kreuz geschlagen. Wir haben diese Schuld nicht. Und dennoch gibt es auch in unserem Leben hier unten unreine Gedanken, unreine Motive. Gibt es eine Zielverfehlung? Handeln wir Menschen eben nicht nach dem Abbild Gottes, sondern leben am Leben, am Sinn des Lebens vorbei? Und das betrifft jeden Menschen. Und da möchte ich euch nur zwei Beispiele nennen. Selbst noch so edle Menschen haben diese Flecken in ihrem Leben ganz unten tief im Fundament drin. Und das muss raus, damit wir gesund werden und wieder zurück zum Ursprung kommen, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Nehmen wir Martin Luther. Martin Luther hat wahrscheinlich die Kirche wie kaum ein anderer vorangebracht, indem er die Gnade herausgearbeitet hat aus dem Wort Gottes und den Christen, die Christenheit vermittelt hat. Ja, das gab es an und für sich, gab es vorher überhaupt nicht. Und einen solchen Quantensprung im Nachgang gab es auch nie mehr. Also er ist wirklich jemand, zu dem wir voller Bewunderung aufsehen können. Ein Glaubensheld, ein Vorbild in so vielen Dingen. Er hat sein Leben eingesetzt. Er war kurz davor ja auch entsprechend verurteilt zu werden, wurde vogelfrei gesprochen. Vogelfrei gesprochen zu werden bedeutet ja, jeder konnte mit ihm machen, was er möchte und muss keine Strafe befürchten. Ja, und dieser Martin Luther äußert sich 1543 in einer Schrift mit einem antisemitischen Gedankengebot, da schaudert es einen. Er war wirklich ein Antisemit. Es gipfelte wirklich in den Aussagen, seine Schrift hieß von den Juden und ihren Lügen, dass er aufrief, jüdische Häuser zu zerstören, Synagogen zu zerstören, Juden solle man für die Zwangsarbeit verwenden. Und was war wahrscheinlich sein Motiv? Als junger Mann hatte er immer die Hoffnung gehabt, Juden für das Christentum zu gewinnen, weil er eben von dieser Gnade gesprochen hat. Er hat ihnen diese Gnade vermittelt, aber er wurde letztendlich abgewiesen. Und die Nationalsozialisten haben natürlich mit Begeisterung auf diese Schriften zurückgegriffen, haben ihr Handeln, ihr teuflisches Handeln damit gerechtfertigt. Also selbst eine Lichtgestalt wie Martin Luther hatte tiefschwarze Flecken in seinem Leben, die wahrscheinlich hier aus falschen Motiven herauskamen. Martin Luther King. Martin Luther King hat in den USA sich für die Bürgerrechtsbewegung, für die Befreiung oder für die Beendigung der Rassentrennung wie kein anderer eingesetzt. Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt wie kein anderer, war mehrfach deswegen im Gefängnis gesessen für seinen gewaltlosen Widerstand. Und hat er letztendlich auch dafür, für seinen Einsatz mit seinem Leben bezahlt, weil er ja durch ein Attentat auch dann durch einen Attentäter umgebracht wurde. Und dennoch auch bei ihm, obwohl er ein tiefgläubiger Mann war, er hatte wohl mehrere außereheliche Affären. Viel Leid in seine Ehe hineingebracht, seine Ehe, seine Familie riskiert, auch sein ganzes Lebenswerk, eben die Befreiung, die Beendigung der Rassentrennung wurde alles aufs Spiel gesetzt, weil auch hier unten bei ihm schwarze Flecken waren. Auch diese Lichtgestalt hat schwarze Flecken und bedarf der Erlösung. Und jetzt frage ich dich und jetzt frage ich mich. Brauchen auch wir Erlösung? Dass das hier unten an die Oberfläche kommt, damit uns Jesus heilen kann. Es gibt zwei Voraussetzungen in meinen Augen, die dafür erfüllt sein müssen. Der erste Punkt ist, ich muss erstmal erkennen, dass ich erlösungsbedürftig bin. Wenn ich meine Schuld nicht erkenne, ja, dann kann ich sie ja gar nicht zu Gott bringen, dann kann ich sie gar nicht an die Oberfläche bringen. Was sagt Jesus dazu? Er sagt, es gibt Menschen, die eben diese Punkte einfach entweder verdecken, sagen, naja, bin ich nicht dran schuld, aus folgenden Gründen, der andere hat getan und gemacht und ich weiß nicht was. Und deswegen gibt es dann eine Rechtfertigung dazu. Jesus äußert sich zu solchen Menschen, Lukas 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, da spricht er zu den Pharisäern. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Nur derjenige, der erkannt hat, dass er krank ist, der bedarf des Arztes Jesus Christus und wird Gesundung erfahren. Und wie geht's weiter? Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Und ich ergänze mal an dieser Stelle, ich bin nicht gekommen, selbst Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Wenn ich hier glaube, meine Gerechtigkeit aus mir selbst heraus zu erlangen. Ich werde sie nicht erlangen, sondern ich werde irgendwann einmal feststellen, dass ich auf einem ganz schlimmen Holzweg unterwegs war. Das ist der erste Punkt, der erfüllt sein muss. Ich muss mich meiner Erlösungsbedürftigkeit bewusst sein. Und der zweite Punkt ist, ich muss Jesus als Retter begegnen. Es ist in meinen Augen letztlich eine Gottesbegegnung, die man erfahren muss, um den Glauben auch fassen zu können. Wir machen ja manchmal einen Aufruf und fragen, möchtest du Gott nachfolgen? Und ich verstehe das auch und finde das auch vom Grundsatz her gut. Ich glaube, noch besser ist es, wenn wir beten, Gott, offenbare du dich mir, damit ich dich erkenne und einfach auch Glauben fassen kann. Und vielleicht ist auch der ein oder andere hier, der sagt, ja, ich höre das alles und ja, ich merke eigentlich auch, hier ist was und ich werde es nicht los, aber kann mir denn Gott vergeben und stimmt das denn alles? Dann kann ich dich nur ermutigen zu beten, Herr, wenn es dich gibt, dann offenbare du dich doch mir. Ich möchte diese tiefe Gewissheit haben, dass es dich wirklich gibt. Und ich kann dir bezeugen, und ganz viele hier in diesem Raum werden dir auch bezeugen, diese Gewissheit kann man bekommen. Man kann Gott begegnen. Dass man an und für sich ähnlich wie Johannes sagen kann, in einem übertragenen Sinne, was ich mit eigenen Augen gesehen, was ich gehört, was ich mit meinen Händen betastet habe. Diese Gewissheit kann man bekommen. Und ganz viele unter euch haben diese Gewissheit. Und es ist nichts Verdientes, es ist ein Geschenk. Jeder, der das erlebt hat, der kann sich nicht erheben über den anderen. Ja, ich bin hier irgendwie der Bessere. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er diese Offenbarung hatte. Und Gott möchte jedem dieses Geschenk machen. Und so wollen wir jetzt, und jetzt kann auch gerne das Lobpreisteam nach vorne kommen, möchte ich die Gelegenheit geben, dass man auf zwei Arten auf die Predigt antworten kann, wenn man möchte. Der erste Punkt ist hier, die Erkenntnis zu haben. Auch in meinem Leben ist hier was. Wenn jemand sagt, ja, da ist was in meinem Leben, ich möchte zu dem Arzt Jesus Christus gehen, ich möchte, dass hier dieser Punkt in meinem Leben, und den hat man dann schon auch vor Augen, dass der an die Oberfläche kommt und Gott mich befreit, reinmacht, dass ich ein gesundes Fundament habe, so wie Gott es eigentlich wollte. Geh einfach hier hin, schreib hier neben diesem Pfeil deinen Namen. Damit bekundest du letztendlich, ich möchte das festmachen. Schreib einfach den Namen hier nebendran. Ist klar, du möchtest, dass das hier an die Oberfläche kommt und Gott dich befreit davon, dass wir erlöst werden. Und die zweite Antwortmöglichkeit, und da bitte ich jetzt, dass wir aufstehen, dass wir dieses Gebet sprechen, dass Gott uns begegnet. Dass wir tief im Inneren diese Erfahrung machen, Gott lebt, ja, er lebt sogar in mir. Ajob, ich darf dich bitten, dass du vielleicht schon mal das runterbringst. Danke. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich ja im Neuen Testament vor 2000 Jahren in dieser Art und Weise offenbart hast. Und Gott, dass wir dich jetzt sehen können. Dass wir jetzt wissen, wie du wirklich bist. Voller Liebe, voller Erbarmen. Jetzt kennen wir dich. Wir sehen nicht mehr wie durch eine verschwommene Milchscheibe und können nur schemenhaft was sehen, sondern wir wissen jetzt, wie du bist. Und Gott, ich bitte dich, dass wir eine Begegnung mit dir haben. Diejenigen, die schon häufig eine Begegnung mit dir hatten, dass sie erneuert wird, dass unser Glaube wirklich auf ein tieferes und festeres Fundament gestellt wird. Und wir uns gewiss sind, wir sind Kinder Gottes, sind erkauft. Durch dein Kreuzeswerk, durch dein Blut sind wir erkauft. Und diejenigen, die sich danach sehnen, dass sie diese Erfahrung machen, ja, dass sie dich suchen, darum bitten, vielleicht zu Hause auf die Knie gehen und das Gebet aussprechen, Herr, wenn es dich gibt, offenbare du dich mir, dass ich auch diesen Glauben in mir habe, dass ich es fassen kann. Darum bete ich. Amen. Ihr könnt jetzt während des Lobpreises, wer das möchte, gerne nach vorne kommen und hier einfach euren Namen neben diesem Pfeil schreiben oder gegebenenfalls auch nach dem Gottesdienst.